willkommen beim Level Up Talks Podcast, dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial.
Hallo und herzlich willkommen beim Level Up Podcast. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt, dass ihr uns heute zuhört. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast für euch vorbereitet, ganz im Zeichen der Zeit. Wir möchten heute mit euch, mit den Gründern oder quasi mit dem Founder für plastikfreies Takeaway uns unterhalten, was es damit zu tun hat, wie man quasi dazu gekommen ist. Für uns ganz klar, Make Nachhaltigkeit Great Again, auch als Startup-Idee, als Founder daraus was zu bauen, ein Geschäftsmodell zu kreieren, über ja, doch ein paar Umwege, wenn man so sagen kann, bis die Idee dann letztendlich gekommen ist. Und ich möchte euch heute den wunderbaren Gast vorstellen. Das ist der Mustafa Demirtas. Bitte seh mir nach, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, korrigiere mich dann gerne. Er ist der Gründer und CEO von Tiffin Loop GmbH, hat aber noch ein paar andere Sachen auf den Weg gebracht, das aber dann gerne während des Interviews. Was für mich hängen geblieben ist aus dem Vorgespräch, ist quasi ein internationaler Unternehmer. Wir werden uns über seine Reisen, seine Eindrücke unterhalten, weil da viele Prägungen dabei sind. Vom Bereich der Pharma in die Nachhaltigkeit, was ja irgendwo ein bisschen konträr ist, und darauf freue ich mich heute sehr. Danke natürlich wieder an das Team von Pure Motion Media, die uns hier wieder großartig mit Ton und Video unterstützen. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und an dieser Stelle, Mustafa, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du dir Zeit genommen hast, aus Berlin anzureisen, um heute was weiterzugeben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Wir haben immer einen kleinen Teaser am Anfang. Und zwar fragen unsere Gäste immer, stell dir vor, du bist in einen neuen Stadtteil gezogen, in eine neue Stadt, und quasi in dem Viertel ist jetzt das allererste Event, die Grillparty unter Nachbarn, und ihr wurdet mit eingeladen als neue Gäste, und jetzt stehst du quasi mit den anderen Menschen der Ecke so am Grill, und dann waren die so, sag mal Mustafa, was machst denn du eigentlich?
Gute Frage. Was mache ich? Also ich bin eigentlich auf dem Weg zu dem Bereich Nachhaltigkeit, gerade was Takeaway angeht, mit einer neuen Idee auszustatten. Und zwar mit einem Mehrwegbehälter, und versuche im Bereich Takeaway Müll und insbesondere Plastikmüll zu vermeiden. Das ist sozusagen, womit ich mich beschäftige.
Also ganz im Zeichen der Zeit, also das Thema Nachhaltigkeit schwebt natürlich heute über ganz, ganz vielen Dingen, aber ich finde das cool, dass es halt was Praktikables zum Anfassen, was auch wirklich direkten, realen Nutzen mit sich bringt und nicht bloß eine Idee ist, die irgendwo im Raum steht. Und bevor uns über die Idee, woher du die hast, wie das entstanden ist, unterhalten möchten, würde ich gerne einen ganzen Schritt zurückgehen in deine Kindheit, in deine Entwicklung, weil wir haben den Hintergrund dafür, dass wir quasi sagen, heute sitzt du vor uns als Serial Founder, nennt man das ja heutzutage so schön, hast schon mehrere Sachen auf die Bahn gebracht, und das ist vielleicht für den einen oder anderen, sagt ja, Wahnsinn, toll, krass, aber das schaffe ich nie, und ich glaube, das ist ein bisschen anders, weil irgendwo hat ja alles mal angefangen, und gerade, ich habe ja nur schon den Hintergrund deines Lebensweges, dass du doch viele Sachen quasi sich nochmal verändert haben und quasi sich gedreht haben, auch in den Bereichen, in denen du tätig warst. Und deswegen würde ich heute gerne mal ein Stück weit aufdecken und nachvollziehbar machen für die, die vielleicht an einem ähnlichen Punkt gerade stehen und das noch mitnehmen möchten. Ich würde gerne von dir wissen, waren deine Eltern Unternehmer? Hast du dort dieses Gen schon mitbekommen als Kind, oder wie war das für dich?
Ja, meine Eltern waren immer Unternehmer. Mein Vater war selbstständig und meine Mutter auch. Ich kann mich an nichts anderes erinnern. So, deswegen bin ich eigentlich damit aufgewachsen. Mein Vater hat unterschiedlichste Sachen unternommen. Und ich habe einiges davon miterlebt. Auch angefangen von einem Tante-Emma-Laden in Berlin, wo ich dann auch mir mein Taschengeld verdienen durfte und den Omis die Taschen nach Hause getragen habe. Und bis hin zu Textil-Import-Export-Geschichten nach der Wende, also total spannend, und ich durfte da auch viel mitmachen.
Aufgewachsen bist du aber in Istanbul.
Ja, tatsächlich ist das so ein bisschen ein Hin und Her bei mir. Ich bin gebürtiger Berliner, und bin dann aber zurück nach Istanbul, weil wir als Kinder im Strandhaus unserer Eltern das so toll fanden, Sonne, Strand, Meer und viel Spaß mit Freunden, und haben gesagt, wir wollen hier leben. Und ja, gesagt, getan, meine Eltern haben uns das nicht ausgeschlagen und haben sich dann entschieden, kurzfristig mal hier in Berlin alles aufzugeben und in die Türkei zurückzuziehen. Und wir haben dann tatsächlich einige Jahre in Istanbul gelebt, und ich habe dort angefangen, ich konnte kein Türkisch, also ich musste in der Schule Türkisch lernen. Die einzigen Fächer, die bei mir funktioniert haben, war Deutsch und Sport, und den Rest konnte man knicken. Genau, wenn ich zurückblicke, ist das die größte Bereicherung meines Lebens gewesen, weil ich die Gelegenheit hatte, zwei Kulturen mitzubekommen. Und das war immer eine Bereicherung, von der ich immer noch schöpfe.
Deine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen oder waren die auch schon in Deutschland geboren und aufgewachsen?
Nee, beide sind tatsächlich so als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und haben sich tatsächlich in Berlin kennengelernt. Beide hatten das Ziel, einfach was Neues zu erleben und ins Ausland zu gehen und da neu anzufangen. Und genau. Also das war sozusagen der Hintergrund.
Und während des Prozesses quasi haben Sie selbstständig gemacht mit vielen verschiedenen Sachen. Und wie alt wart ihr dann, als ihr quasi aufgrund von dir und deinen Geschwistern gesagt habt, okay, wir schmeißen das über den Haufen und gehen nochmal zurück?
Ich war da, glaube ich, Grundschule, 3. Klasse, als wir das alles umgeschmissen haben. Und ich habe 2 Schwestern, die waren jünger. Und wir haben alle dort quasi neu angefangen.
Deine Eltern sind Unternehmer geblieben?
Meine Eltern sind eigentlich immer Unternehmer geblieben, ja. Waren nie im Angestelltenverhältnis.
War das da schon so eine Prägung? Also ich meine, zu sagen, schon alleine ein Ferienhaus, ein Sommerstrandhaus irgendwo im Südeuropa oder halt in wärmeren Gefilden ist ja schon eine gewisse Form von Luxus. Würdest du das auf das Thema Unternehmertum zurückführen? Hat dich das schon ein bisschen motiviert? Hat man das schon so wahrgenommen als Kind?
Ich denke schon, aber nicht bewusst. Also es war eher im Unterbewusstsein, würde ich sagen, weil insbesondere meine Mutter, die hat mich immer stark motiviert zu studieren und war total unglücklich, als ich meine Promotion abgebrochen habe, weil das war so ihre Traumvorstellung wahrscheinlich. Und das hat uns oder mich insbesondere, aber auch meine Geschwister, eher dann in diese akademische Laufbahn gebracht, was ja dann natürlich auch den Werdegang mitbestimmt hat.
War das aus diesem Beweggrund raus? Wir haben gesehen, wie anstrengend und aufreibend vielleicht das Leben als Unternehmer, vielleicht auch existenziell manchmal schwierig ist. Unsere Kinder sollen was Richtiges machen, was Ordentliches, was Sicheres?
Genau so war es. Also deine Vermutung ist genau richtig. Ja, natürlich ist es anstrengend gewesen. Es war teilweise hart, wie meine Eltern gearbeitet haben. Und ich glaube generell, die Generation unserer Eltern, auch nach der Nachkriegszeit haben auch ganz andere Werte gehabt und haben auch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit gehabt, und man hat sehr sparsam gelebt, und heute, wenn man sich das anguckt, wie sich das gewandelt hat, und neue Generationen und die meiner Kinder sehe ich, die haben ganz andere Werte, die haben auch eine ganz andere Einstellung zur Arbeit. Also Work-Life-Balance spielt eine viel größere Rolle. Es gibt neue Themen wie New Work und so weiter. Also das spielt natürlich in die heutige Zeit sehr stark rein.
Sicher, die sind natürlich auch in einer Zeit aufgewachsen, die erstmal gefühlt sicherer und ein viel weicheres Bett geboten hat, als vielleicht deine Eltern kennengelernt haben, und dann natürlich auch das probieren. Also das kommt ja dann auch irgendwo wieder.
Ja, absolut richtig.
Aber ich möchte von deinem Lebenslauf jetzt gar nicht so weit abweichen. Du hast dann Elektrotechnik studiert, um das vorwegzunehmen. Das hast du mir schon erzählt. Und dann hast du dich entschieden, wieder nach Deutschland zu gehen. alleine oder seid ihr wieder komplett umgezogen?
Genau, zuerst bin ich alleine tatsächlich. Ich habe dann ein Jahr lang bei meiner Tante gewohnt in Berlin. Da hatte ich einen Anker, zu wo ich zurückkommen konnte. Und der Grund, der Auslöser war einfach, dass das türkische Schulsystem war sehr fest vorgegeben. Man hatte wenig Freiheiten und so mit 18 will man natürlich mehr Freiheit. Man ist revolutionär, man möchte die Welt verändern, man möchte die Welt entdecken. Und dann bin ich einfach wieder losgezogen und dachte, okay, das ist jetzt alles für mich nicht mehr ausreichend. Ich will mehr. Und habe die Gelegenheit genutzt, dann nochmal zurück nach Deutschland zu kommen.
Also du hast quasi das Abitur gemacht in der Türkei und bist dann alleine zurück nach Deutschland, um hier zu studieren.
Richtig.
Wegen der Freiheit, aber nicht wegen dem Studium. Das war das...
Nee, also ich hatte dort sozusagen mein Abitur gemacht. Ich hatte mich schon dort für die Elektrotechnik, für den Studiengang Elektrotechnik qualifiziert und habe dann eigentlich nur noch einen Wechsel gemacht. Also es war schon vorbestimmt, dass ich studieren möchte. Der Studiengang war auch fest. Und, aber mir ging es primär wirklich darum, nicht um das Studium, sondern um das Umfeld und einfach mehr zu sehen, mehr zu erleben, um Horizont zu erweitern.
Die Möglichkeit des wilden Berlins quasi.
Genau.
Da hast du natürlich dann, du hast es ja vor uns auch schon gesagt, verschiedene Prägungen letztendlich erhalten, also vor allem kultureller Natur. Das Thema hatten wir bis jetzt in dem Podcast noch gar nicht so, deshalb interessiert mich das sehr. Wie würdest du das so, den kulturellen Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland vielleicht beschreiben? Wo kann der eine vielleicht vom anderen was lernen?
Ich glaube, ganz wesentlicher Unterschied ist, so vom Gefühlten ist jeder Türke ein Unternehmer. Ja, tatsächlich, also da ist, also die Leute unternehmen unheimlich viel und jemand, der nichts kann, geht auf die Straße und verkauft Zitronen. Ja? Und also man sieht schon, die Leute wachsen in diesem Umfeld auf. Ja? Also man macht viel, man unternimmt viel und man ist auch sehr wendig. Weil in der Türkei gab es auch zu meiner Zeit, als ich in die Türkei gezogen bin, ich habe eine Militärdiktatur erlebt, Fernausgangssperre, Essen wurde rationiert, Wasser wurde rationiert und du wirst einfach erfinderisch. Also die Leute dort sind einfach erfinderisch und
versuchen immer einen Weg zu finden, wie das Wasser, das seinen Weg findet, zu fließen, bleiben die Leute nicht stehen, sondern gehen weiter. Und das finde ich einfach total interessant, so als kultureller Unterschied. Hier in Deutschland ist eher alles total geregelt. Man ist sicher, es gibt Arbeitslosengeld, man wird überall aufgefangen und es gibt immer einen Rahmen, Verkehr ist geregelt. Und also die Risiken und Unsicherheiten sind geringer. Und ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Sicherheiten und dieses Auffangnetz Leute manchmal auch träge machen.
Ja, natürlich, wenn natürlich die Konsequenz eine immer noch angenehme ist, sage ich jetzt mal, oder aushaltbar ist vielleicht das bessere Wort, ist natürlich die Handlungsbereitschaft eine andere, als wenn dort nichts mehr dann ist oder halt eine Konsequenz, die, weiß ich nicht, wie schlimm ist, das kann ich mir vorstellen. Aber trotzdem seid ihr ja letztendlich zurückgegangen, also was ist dann doch, das war jetzt schon so die Wendigkeit und man muss erfinderisch sein. Aber gibt es auch noch andere Sachen, die du dort hervorheben möchtest?
Der Beweggrund zurückzukommen? Oder?
Ja, letztendlich, was man damit verbindet. Also natürlich, der Beweggrund ist ja auch immer individuell, das ist klar. Das hast du ja auch schon ein Stück weit angerissen. Aber was dort vielleicht noch mit einhergeht oder was man davon halt lernen kann oder wo du sagst, das habe ich mir vielleicht auch behalten und mitgenommen noch als Eigenschaft oder als Philosophie.
Ich glaube so generell, das, was ich für mich mitgenommen habe, ist, ab und zu mal die Komfortzone zu verlassen und einfach mal so ein, ich nenne das immer Anzoomen, ne? Also einfach mal, man steckt manchmal so tief in einem Punkt und sieht das ganze Bild nicht mehr. Und wenn man mal die Komfortzone verlässt und das größere Bild sich angucken kann, das war so ein bisschen auch so, was ich, als ich aus der Türkei nach Deutschland kam, hatte ich die Möglichkeit auch, von außerhalb darauf zu gucken. Mhm. Ja, und dadurch hat man immer einen ganz anderen Blickwinkel. Und ich glaube, ich hatte die Möglichkeit, einmal aus Türkei auf mein Leben in Deutschland zurückzublicken und umgekehrt. Und das ist manchmal eine Bereicherung. Also man sieht Sachen, die man sonst nicht sehen würde.
Hast du ein Beispiel?
Also so ganz konkret fällt mir halt ein, das, was ich auch eigentlich gerade erwähnt habe mit Deutschland, Richtlinien, Regularien, dass
alles genormt,
wenn man in diesem Leben sich befindet, challenget man das nicht. Also du hinterfragst es nicht, das ist so gegeben. Ne? Und wenn du aber mal im Ausland bist, hast du plötzlich, du siehst, wie die anderen Leute leben. Ne? Also was die tun, dass auch ein Leben funktioniert, wenn nicht alles geregelt ist. Und dass es manchmal aber auch Aspekte hat, die positiv sind, also nicht nur negativ. Und auf der anderen Seite, wenn man natürlich guckt, wenn du in einem Chaos bist, dazu komme ich auch gleich, weil nachdem ich dann lange Jahre in Türkei gearbeitet habe, ich habe dann später nochmal ein Unternehmen in Istanbul gegründet. Und immer, wenn ich aus Istanbul zurück nach Berlin geflogen bin und am Flughafen habe ich aufgeatmet, weil ich einfach froh war, dass ich diesem Stress und dieser Hektik der Stadt entfliehen konnte wieder. Ja, also du merkst manche Sachen wirklich nur dann, wenn du einen Perspektivenwechsel hast.
Diese Sicherheit bringt eine gewisse Ruhe und dieser Freiraum, dass Sachen vielleicht nicht ganz bis zu Ende immer durchdacht oder festgelegt sind, sagen wir mal festgelegt, lässt natürlich auch Platz für Agilität, da schließt sich das wieder. Sehr interessant. Du hast dann dich dafür entschlossen, die Promotion hinzuschmeißen. Aus welchem Grund?
Zwei Gründe gab es. Einmal habe ich mich mit meinem Prof nicht verstanden. Ich habe anderthalb Jahre im Bereich Robotik in der Medizintechnik eine Promotion angefangen und zeitgleich habe ich dann ein Angebot von der Industrie bekommen, von der Medizintechnikindustrie, weil ich in dem Bereich tätig war, wurde ich abgeworben und das hat mir eigentlich ganz gut gepasst, weil noch anderthalb Jahre mit dem Typen hätte ich es nicht ausgehalten.
Schönen Gruß an den Professor. Du bist dann quasi in die Wirtschaft gegangen, hast gesagt, Geld verdienen, Konzernen denken. Du hast hier aber, bis du heute hier sitzt, vier Unternehmen hast du schon gegründet. Mhm. War das dann direkt der erste Schritt?
Tatsächlich war noch ein kleiner Zwischenschritt. Ich habe mich eigentlich, meine erste Selbstständigkeit war direkt nach der Uni. Diplomarbeit, zack, abgegeben. Unternehmen gegründet mit einem Freund, Web24 hieß es damals. Und wir waren natürlich sehr grün noch hinter den Ohren und dachten, die Welt kennt das Internet nicht. Kein Unternehmen hat eine Webseite. Wir müssen eine Agentur gründen und den Leuten nahebringen, dass die in der Zukunft Webseiten brauchen. Und aber da ist uns relativ schnell so die Luft ausgegangen, weil wir da einfach zu wenig Erfahrung hatten und der Markt vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig bereit war. Und dann kam der Schritt mit der Promotion und dann letztendlich darauf folgend das Angestelltenverhältnis.
Das war quasi so ein bisschen nebenbei quasi mal probiert und dann haben wir die Promotion schnell als Strohhalm gegriffen.
Richtig, mal. Genau, richtig.
Von welchem Jahr reden wir da?
Das war 96, 97.
Ja, Wahnsinn. Ja, das wäre natürlich web24.de auch die Adresse gehabt.
Genau.
Alleine die Domain wäre heute, glaube ich, sechsstellig wert. Das ist, denke ich, wenn man noch so ein kurzes web24... Weißt du, was da jetzt drauf läuft?
Ja, ich hatte vor vielen Jahren mal raufgeguckt, also vor 5 oder 6 Jahren. Ich glaube, da war auch wieder eine Firma, die sich mit Internet beschäftigt hat, aber ich weiß es nicht mehr, was daraus heute geworden ist.
Verrückt, wenn man sich das heute vorstellt, was für Domains ja schon einfach reserviert werden für den Fall, dass sie mal jemand braucht, dass sie verkauft werden können, also wie Wertgegenstände behandelt werden. Aber das ist natürlich 24 Jahre zurück, da hat da noch keiner dran gedacht. Krass. Dann zurück an die Uni, wieder den konservativen Weg genommen, dankbar für die Sicherheit, die man vielleicht dort irgendwo bekommen hat. Und danach bist du in die Praxis, hast du gesagt. Dann hast du gesagt, hast du irgendwann eine Pause eingelegt. Du hast dann ein Kind gekriegt.
Mein erster Sohn kam, habe ich eine Pause eingelegt. Aber die Pause habe ich gedacht, nutze ich mal sinnvoll Und ich hatte schon während meiner Tätigkeit ja nicht so klassisch als Elektrotechniker gearbeitet. Ich habe sehr früh festgestellt, dass mich so Interaktion mit Menschen viel mehr reizt, als jetzt irgendwas zu bauen oder zu entwickeln. Und das hat mich dann letztendlich ins Marketing geführt. Und ich habe dann gesagt, ich muss die Zeit, die Elternzeit sinnvoll nutzen und habe dann noch so ein Wirtschaftsaufbaustudium, ich glaube, das nennt sich im Englischen MBA oder so, abgeschlossen, um auch schon mit dem Gedanken, vielleicht in die Richtung zu gehen, also eher wirtschaftlich mit BWL oder vielleicht später mal ein eigenes Unternehmen zu gründen, dass man da auch so die Basis hat und das Grundverständnis.
Das ist aber natürlich auch ein sehr interessanter Ansatz, den ich in der Praxis auch immer mal erlebe, dass gerade jemand, der in der Theorie in der Sache sehr gut ist, also gerade das akkurate Ingenieursdenken, nenne ich es jetzt mal, wo 2,5 halt nicht 2,49 ist, sondern 2,5, dann zu sagen, ich bin in der Lage, nochmal das vielleicht generalistischere betriebswirtschaftliche Denken in der Breite sich anzueignen, stelle ich mir nicht ganz leicht vor.
Also fiel mir nicht schwer. Das war ein total spannender Studiengang. Das ging circa anderthalb Jahre kompakt. Das nannte sich irgendwie European Asian und das war mit Leuten gefüllt aus aller Welt. Und schon das war so spannend, mit den unterschiedlichen Kulturen und Charakteren sich auszutauschen und dann mit denen in Projekte zu gehen und Sachen, Ideen zu entwickeln. Also es war, muss ich sagen, eine sehr, sehr spannende Zeit und ich habe auch viel daraus gezogen.
Was würdest du vielleicht an der Stelle schon mal ein Stück vorgegriffen, was würdest du vielleicht jemandem mitgeben, der sagt, ich bin fachlich sehr versiert, mich begeistert in der Sache, ich habe für was eine Hingabe und die Kompetenz natürlich auch, würde aber gerne aus der Tiefe gerne ein Stück weit in die Breite gehen, aber ich tue mich da schwer, weil ich vielleicht das Denken nicht so schnell umlegen kann. Wenn du sagst, dir fiel das leicht, dann hast du vielleicht einen Tipp?
Ich glaube grundsätzlich, wir bauen uns ja selber viele Barrieren generell. Also ich auch, wir als Menschen glaube ich immer, ich hatte das vorhin gesagt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Ich meine, wir lernen Themen oft im Studium in die Tiefe und verlieren manchmal natürlich so ein bisschen den da in die Breite zu gehen. Aber heutzutage ist natürlich so viel mehr möglich als früher. Ich meine, heute gibt es ja so viele Angebote, auch online, neue Sachen zu erlernen, sich in neue Themen einzuarbeiten. Ich glaube, das Schwierigste ist natürlich, und da muss ich sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich auch gerne anderen mitgeben würde, ist, ich hatte natürlich ein super Backup durch meine Frau, die eine Stelle hatte, wo das Geld reinkam und ich konnte da natürlich rumexperimentieren und mich austoben und musste mir keine Gedanken machen, wie ich die Miete zahle. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, damit man den Kopf frei haben kann. Also wenn ich natürlich voll in einem Job stecke und nebenbei noch irgendwie abends ein komplett neues Fachgebiet mich einarbeiten muss oder was Neues erlernen muss, ich merke das ja, ich habe 10-mal angefangen, Gitarre zu spielen, weil das immer ein Traum von mir war, Musikinstrument zu lernen. Und ich komme nicht voran, weil mir die Zeit fehlt. Ja, ich komme abends nach Hause, dann sind die Kids da. Die wollen natürlich auch Interaktionen, wollen sich mit mir austauschen. Tagsüber bist du auf Arbeit und da braucht man super, super Disziplin. Und oft fehlt einem die Zeit dazu. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wenn man jemanden hat, der einen so ein bisschen Rückendeckung gibt, ist das ganz wichtig, dann auch diesen Freiraum zu nutzen, um sich da weiter zu bilden oder zu entwickeln.
Kannst du jetzt Gitarre spielen?
Nee, leider noch nicht.
Ich
habe es noch nicht aufgegeben, genau.
Und nachdem du quasi den MBA dann noch abgeschlossen hast, hast du dann deinen Schritt in die Selbstständigkeit nochmal gewagt? Haben dir dabei die großen Namen, für die du gearbeitet hast, also zum Beispiel John Johnson, ist ja heute bekannter denn je, würde ich fast sagen. Hat dir das dort was geholfen?
Also ich wurde ja tatsächlich direkt nach meinem MBA von Johnson & Johnson abgeworben. Also ich bin dann habe den Absprung so von der Medizintechnik noch nicht geschafft, bin dann nochmal sozusagen bei Johnson & Johnson reingerutscht und habe dann da, ich glaube, nochmal 4 Jahre gearbeitet in Hamburg, bis dann mein zweiter Sohn zur Welt kam. Und das, ich merke jetzt, wo wir gerade darüber reden, ich habe mir so noch gar nicht so die Gedanken gemacht gehabt im Rückblick, dass das immer so Etappen waren im Leben, wo ich Entscheidungen getroffen habe offensichtlich. Weil bei meinem ersten Sohn habe ich das MBA gemacht, dann kam eine Änderung. Beim zweiten Sohn habe ich meine Beschäftigung bei Johnson & Johnson beendet und dann nochmal überlegt, wie geht es jetzt weiter.
Warum bist du dort dann raus? Weil das war ja dann, sag jetzt mal, wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Qualifikation, die du dann hast und überlege, in einem großen Konzern, da geht es ja mir gut, dann auch nicht mehr schlecht.
Ja, das ist richtig. Also ich habe für mich gemerkt, an einem gewissen Punkt der Karriere, dass gerade in größeren Unternehmen alles recht politisch wird. Also da geht es nicht mehr um die Sache. Da geht es wirklich darum, an wessen Stuhl säge ich, damit ich weiterkomme. Und das ist, habe ich gemerkt, mit meiner Persönlichkeit nicht zu vereinbaren. Und ich musste dann irgendwie für mich auch die Entscheidung treffen, weil nach 10 Jahren Medizintechnik und Angestelltenverhältnis kam ich an so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, die Entscheidung, die du jetzt triffst, die wirst du dann wahrscheinlich auch für die nächsten 10 Jahre weitermachen. Und wenn du jetzt dich entscheidest, als Angestellter weiterzuarbeiten, dann ist dein Leben mehr oder weniger so ein bisschen schon festgelegt oder vorbestimmt. Und ich wusste ganz genau, dass ich nicht in die Richtung gehen möchte.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht, aber in der gleichen Branche.
Genau, also ich habe dann natürlich naheliegend gesagt, ey, gut, wie kannst du denn ganz schnell anfangen, irgendwie was zu machen? Ich hatte ein bisschen Auszeit, hatte ich ja gesagt, durch meinen zweiten Sohn. Wir sind nach Australien gegangen und haben erstmal 6 Monate Pause gemacht. Und da hatte ich natürlich viel Zeit, so ein bisschen mich zu sortieren und zu überlegen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen von einem Freund aus Schweden, der dann meinte, ich mache jetzt eine Unternehmensberatung. Er ist auch Ex-Johnson Johnsoner gewesen. Wir haben gesagt, komm, wir beraten jetzt andere Medizintechnikfirmen. Ich habe gesagt, gut, hört sich gut an, bin dabei. Und dann haben wir angefangen, Medizintechnikfirmen tatsächlich zu beraten im Bereich Marketing und Value Creation, Value Proposition. Das war so unser Produkt, was wir dann an die Unternehmen herangetragen haben. Das war natürlich schwierig, weil man hat ja nicht am Stück Kunden akquiriert, sondern Projekte haben sich in die Länge gezogen und es war alles so ein bisschen nicht kalkulierbar. Und ich war auch wieder sehr viel unterwegs. Ich war ja mit meinen Jobs davor auch sehr viel unterwegs, teilweise auch von meiner Familie getrennt. Und irgendwann, als meine Kinder dann sprechen konnten und irgendwie so begriffen haben, was hier so abgeht, haben die gesagt, Papa, warum kannst du nicht wie alle anderen Väter hier in Berlin bei uns bleiben und einen Job finden? Und ja, und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, wie gesagt, ich muss ja jetzt nicht immer irgendwie unterwegs auf Achse sein. Und irgendwann erreicht man auch, glaube ich, so einen Punkt. Am Anfang ist das total interessant, man entdeckt die Welt. Aber wenn man dann zum 10.000. Mal in so einem Marriott aufwacht, dann hat man da irgendwie keinen Bock mehr drauf.
Hotels sind am Anfang großartig, Spesen etc. Ja, ja, genau. Oder irgendwann ist dann doch zu Hause
im am Ort. Besten.
Ja. Ja. Und hast du dann irgendwann die Tür geschlossen, nach wie vielen Jahren?
Die Beratungstätigkeit, die ging relativ schnell nach 1,5 Jahren circa zu Ende. Aber nicht zu Ende, weil ich sie aufgeben wollte, sondern weil sich eine neue Tür geöffnet hat. Und diese Tür war die Möglichkeit, durch diesen Kontakt in Schweden ein Nahrungsergänzungsmittel, so ein haferbasiertes, so Haferkleie, mit der man Blutzucker regulieren kann. Das heißt, man kann durch Einnahme einer bestimmten Konzentration Typ 2 Diabetes gegensteuern, dass die Blutzuckerwerte steigen. Und das fand ich total spannend, weil es erst ein Naturprodukt war. Und das andere, ich hatte den Link Türkei. Mhm. Klar. Ich war ja da. Jetzt sieht man.
Du kennst dich aus, ja.
Das bringt was. Ne? Und habe gesagt, okay, ich guck mal, ob ich das Ding in der Türkei aufbauen kann. Und bin dann in die Türkei, habe dort eine Firma gegründet, eine Limited. Das ist ja so ähnlich wie die GmbH hier. Und mit der Limited habe ich dann angefangen zu agieren, die Sachen aus der Türkei zu importieren, aus Schweden nach Türkei zu importieren. Musste mich erstmal mit den ganzen Importsachen auseinandersetzen. Ich hatte keine Ahnung davon,
den noch nie gemacht. Straff, ja.
Genau, und der Nahrungsmittelzulassung in der Türkei, da gibt es ja auch so eine Art FDA, wie in Amerika, wo man dann die Produkte erstmal zulassen muss. Und habe dann tatsächlich auch mit diesem ganzen Medizintechnik-Background, weil ich ja viel mit Ärzten gearbeitet habe, dort dann über die Ärzte versucht, diese Produkte dort einzusteuern und über Apothekengroßhändler abzusetzen. Ja. Und das hat als eine One-Man-Show angefangen und dann hatte ich irgendwann 3-4 Leute, mit denen ich das dann so hauptsächlich Vertriebler, die das an den Mann und an die Frau gebracht haben. Und ja, das ging so 2-3 Jahre. Aber da ich natürlich eine Familie in Berlin hatte, war ich immer so, dass ich 2 Wochen da war und dann wieder zurückkommen, 2 Wochen hier.
Also warst du ja doch wieder nicht da.
Ja, irgendwie nicht so richtig geschafft. Naja, in jedem Fall war es dann so, dass das irgendwann sehr mühselig wurde, weil ich bin dann immer hin, habe so einen Riesenstein ins Rollen gebracht, was dann wieder ausgebremst wurde. Nach 2 Wochen musste ich das wieder anschieben und und irgendwann auch mit der Familienkonstellation habe ich gemerkt, das ist langfristig nicht gesund, das funktioniert nicht so gut, wie ich mir das dachte. Entweder hätte ich mit Familie rüberziehen müssen, das wollte ich aber nicht, weil die hatten hier in Berlin natürlich ihre sozialen Strukturen und das alles aufzulösen. Und das in der Türkei war auch noch nicht so sicher aufgestellt. Ja, habe ich gesagt, okay, das geht so nicht. Und ich kann mich erinnern, ein Freund von mir, ein guter Freund, mit dem ich Web24 gegründet habe übrigens, der hat mir dann ein Buch von Reinhold Messner gegeben und meinte, wenn er den höchsten Berg nicht besteigen kann, dann muss man nicht auf Teufel komm raus, sondern dann geht man erstmal zurück, zieht sich zurück, nimmt sich Zeit, überlegt und guckt sozusagen und greift dann nochmal an. Und das war tatsächlich auch ein guter Tipp, weil ich dann gesagt habe, okay, ich muss hier immer ein bisschen Abstand gewinnen, ich muss mich neu sortieren, habe das so ein bisschen auf Autopilot dort gestellt und dann aber letztendlich entschieden, dass ich das abstoßen möchte, weil das nicht funktioniert so in der Konstellation. Und habe das Produkt dann dort abgegeben und bin dann zurück nach Berlin.
Hast du daraus einen Profit generiert oder war das dann so ein Plus-Minus-Null-Ding?
Das war eher ein Plus-Minus-Null-Ding. Aber ich habe gehört, dass die Nachfolge da schon ziemlich erfolgreich waren, ja.
Ich finde es ganz spannend, weil wenn wir uns das jetzt so anhören, würde vielleicht jemand Außenstehendes sagen, ja, musst du aber, vielleicht hast du es auch einfach nicht drauf, weil du immer wieder was Neues machst und immer wieder wird es ja trotzdem nichts. Aber ich finde das cool, also dass du dich dort so weiterentwickelst und dass du auch dran bleibst. Und jetzt kommen wir ja schon quasi zum letzten Punkt, und man muss ja sagen, das Unternehmen, was dann heute dasteht, oder quasi die Mutter des Unternehmens, was heute dasteht, dort habt ihr auch mal entspannt mit 15 Leuten eine 500.000 Gewinn gemacht, was ja schon mal eine straffe Hausnummer ist, die dort einfach mal so hinzublättern. Also du hast schon bewiesen am Ende, dass du es kannst. War dir das Zwischenrein immer klar und hat dir das auch dein Umfeld gespiegelt, dass du es drauf hast?
Es gibt natürlich immer Momente des Zweifels, aber Ich bin irgendwie sehr geprägt von den Rocky-Filmen aus meiner Kindheit. Rocky Balboa war ein Idol von mir. Ja? Also ich bin tatsächlich geprägt, dass ich ja irgendwie gelernt habe, nicht einfach nicht aufzugeben. Ne? Immer wieder aufzustehen, it's not over until it's over. Es geht immer weiter. Ja? Und klar, man hängt manchmal durch und verzweifelt. Die Momente gibt es natürlich. Ja? Und da muss man sich einfach wieder aufraffen und gucken, dass man weitergeht. Und ich hatte immer Support von den Leuten in meinem Umfeld, also sowohl von meiner Frau als auch von meiner Familie. Und das hat mir immer so ein bisschen den Rücken gestärkt und auch die Motivation, den Mut gegeben, weiterzumachen.
Das klingt auch sehr gut. Das Thema Umfeld ist ja auch ein Thema, was uns immer sehr bewegt oder wo wir sehr drauf rumreiten, dass das wichtig ist. Schön, das bestärkt zu hören. Und jetzt mal der kleine Forecast. Also eigentlich, wir sind noch nicht am Meisterstück. Wir sind noch nicht bei der Tiffin Loop GmbH. Aber um das im Gesamtbild verstehen zu können, reden wir jetzt über die Eco Brotbox GmbH, die damals 2014 gegründet wurde und quasi das Unternehmen, weshalb wir heute hier sitzen, ist quasi der Spin-off, der quasi jetzt ganz frisch ausgegründet ist. Aber ich denke, die Geschichte beginnt ja dort dann damit, das Ganze ins Laufen zu bringen. 2014 ging es damit los, wenn ich richtig informiert bin. Und bevor wir jetzt quasi über die Eco Brotbox sprechen, würde mich interessieren, woher hast du zum Beispiel das Kapital immer wieder gehabt, um die Ideen erstmal ins Laufen zu bringen? Oder hast du immer einfach Bootstrapping 1 Euro in 1,10, 1,20, 1,30, 1,40 verwandelt?
Tatsächlich ist es so, dass ich kein großes Kapital mitgebracht habe. Also in die eine oder andere Idee hat mal ab und an mal mein Vater ein bisschen was reingeschossen. Aber darüber hinaus habe ich nie mit Fremdkapital gearbeitet, immer das eigene Kapital. Eco Brotbox war tatsächlich das erste Mal, wo ich an Fremdkapital rangegangen bin.
Woher kam das? Wie viel hast du?
Das war tatsächlich so ein Mikrokredit über 25.000. Also das ist wirklich heute natürlich eine super kleine Summe aus der Sicht. Aber damals war es groß und hat gereicht anzufangen. Und das hatte die IBB damals ausgegeben, relativ unkompliziert. Die fanden die Idee super und das ging, keine Ahnung, über 2 Wochen hatte ich das Geld auf meinem Konto und konnte loslegen.
Also du hast quasi wirklich dann, ich nenne es jetzt mal heutzutage Oldschool Businessplan geschrieben, bis zur Bank gegangen, hast gesagt, hier, ich brauche jetzt 25.000 Euro, dass es losgehen kann. Dann haben wir das eingewertet und gesagt,
genau,
hier ist es.
Richtig, also das war tatsächlich so Oldschool.
Großartig. Mit der Eco Brotbox, was habt ihr da, was war dort das Geschäftsmodell? Weil ich würde dann gerne zu Tiffin Loop, das interessiert mich noch ein bisschen mehr. Was habt ihr dort gemacht?
Also eigentlich die Geschäftsidee ist ganz einfach organisch gewachsen. Ich habe Kinder, die Plastikdosen in die Schule mitgenommen haben und da war dann dieser ganz große Skandal damals mit BPA und so und Weichmacher und Krebs und ich habe mich auf die Suche gemacht, habe kein gescheites Produkt gefunden und musste mir dann extra aus USA so Edelstahlbrotdosen bestellen. Und wir wurden überall angesprochen, woher habt ihr die Dinger? Die sind ja toll. Und das war eigentlich so der Impuls, der zur Eco-Brotbox geführt hat.
Also ihr habt dort Edelstahlbrotboxen vertrieben?
Genau. Also ich habe mir dann relativ schnell Lieferanten gesucht und habe mir ein kleines Produktsortiment aufgebaut und war dann einige Jahre auf Biomärkten unterwegs in Berlin und habe dann relativ schnell gemerkt, dass das total heiß ist, dass da eine super Nachfrage ist und das hat sich dann so multipliziert. Wir haben uns umsatztechnisch fast jedes Jahr verdoppelt. Und irgendwann mal waren wir da, dass unsere Lieferanten, die ursprünglich uns nicht 2, 3 Kartons Ware liefern wollten, weil das nicht ihre Mindestbestellwert darstellt, irgendwann da, dass sie nicht mehr für uns ausreichend produzieren konnten, weil die Kapazität nicht mehr gereicht hat. Also von daher war das ein spannender Weg dahin natürlich, der mit vielen auch Hürden und Herausforderungen verbunden war. Aber die 25.000 Euro haben sich dann vermehrt.
Ziemlich gut, wenn ich mir die Ergebnisse so anschaue. Und wie kam es dann quasi aus der Idee, quasi aus diesem Unternehmen, was funktioniert? Also wir sehen das jetzt hier, ihr seht das im Podcast gerade nicht, aber wir sitzen hier vor einer wiederverwendbaren Takeaway-Packung aus Aluminium, nehme ich mal an, ist das Ganze.
Das ist aus Edelstahl.
Edelstahl jetzt, okay.
Genau. Ja, das kennt man von den Kochtöpfen.
Ja, okay. Das quasi zu sagen, okay, jetzt wird quasi aus dem Projekt ein neues Projekt, eine neue Firma. Wieso, warum, woher, weshalb?
Die Idee war eigentlich relativ früh da. Also eigentlich kurz nachdem wir die Eco-Brotbox gegründet haben, kam die Idee auch mit dem Mehrwegbehälter. Einfach der Hintergrund, ich bin mit der Eco-Brotbox auch einige Male in Indien gewesen und habe solche Behälter im täglichen Einsatz gesehen, wie das zum Mitnehmen von Essen eingesetzt wird und komplett müllfrei. Das hat mich total fasziniert. Und immer, wenn ich dann zu Hause in Berlin war und mir mein Takeaway genommen habe jeder kennt das, wenn ihr mal Sushi mitgenommen habt, habt ihr so einen Behälter, wo dann Sushi, Styropor, dann ist dann nochmal für die Miso-Suppe was drauf, dann hast du nochmal für die Sojasauce was drauf, das kommt alles nochmal schön in eine Plastiktüte, ja, und landet dann in 10 Minuten im Müll.
Ja.
Und das ist einfach fatal, das hat mich genervt, das hat alle anderen Leute genervt, bloß es gab irgendwie keine Alternative. Ja, und die Idee war dann zu gucken, okay, ich meine, das funktioniert in Indien, wie kann man das Ding hier so anpassen, dass es hier irgendwie auch funktioniert? Klar, haben wir natürlich hier nicht die Hausfrauen, die ihre Männer bekochen, aber wir haben Takeaway-Restaurants, die Essen mitgeben, Leute nehmen sich mit ins Büro oder halt nach Hause. Und das ist vom Ansatz her ähnlich. Und da war dann der Gedanke, wie können wir da mit einem Mehrwegsystem eine Lösung schaffen, die genau dazu führt, dass halt der Müll nicht entsteht.
Also ich komme theoretisch irgendwo hin, ich besitze eine so eine Box, stelle meine leere, saubere Box dorthin, nehme mir eine volle Box mit dem Essen natürlich, was ich möchte, drin, nehme die wieder mit und bezahle quasi für die Dose nichts, sondern nur für den Inhalt. Und wenn ich die irgendwann wiederbringe, dann ist das System so rollierend.
Genau, also bei dir hört sich das jetzt super einfach an. Natürlich haben wir verschiedene Anläufe gehabt. Also das war nicht so einfach, weil wie auch damals mit Web24, der Markt war damals nicht reif. Ja, ja. Das ist 2015 gewesen. Es gab keine gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür und das war Donkeyshot-mäßig. Ja, das hat keiner war offen für das Thema. Die Politik hat das auch nicht auf die Agenda. Müllvermeidung, es ging eher darum, wie kann ich das, den Müll, der entstanden ist, entsorgen, recyceln und so weiter. Ja? Aber wie kann ich dafür sorgen, dass er erst gar nicht entsteht? Das war ja die Frage. Und ja, also von daher, jetzt habe ich aber die Frage vergessen, die du mir gestellt hast.
Wie kriege ich das Thema dann in die Umsetzung? Wie funktioniert das denn praktisch?
Ach so, genau. Und ich hatte gesagt, es gab sozusagen verschiedene Stufen. Wir haben angefangen mit einem Modell, mit einem Pilot, wo wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Wir haben über eine Stiftung in Berlin Stiftungsgelder bekommen und konnten somit einen Piloten starten.
Wie viel Geld habt ihr für den Piloten gebraucht?
Wir haben 10.000 Euro von der Stiftung bekommen und Crowdfunding haben wir 35.000 gesammelt. Das ist eine erhebliche Summe und damit konnten wir eigentlich starten.
Erstmal 100, 200, 300 so eine Dinger zu produzieren, die brauchst du ja erstmal, bevor sie überhaupt in die Verwendung kommen können.
Richtig, genau. Bevor du die entsprechenden Flyer machst, bevor du das ganze Werbematerial machst, die Produkte, die Boxen besorgst, das entsprechend kommunizierst und das haben wir dann zum Laufen gebracht und hatten dann in Berlin 15 Partner, die dann mitgespielt haben. Das war am Anfang komplett kostenfrei für alle, weil wir einfach wissen wollten, funktioniert sowas, ja. Die Idee. Und wir hatten damals solche Pappkärtchen, so als Mitgliedskarten, wo man einfach seinen Namen eingetragen hat, wie so bei einer Videothek früher.
Und dann gestempelt, gelocht.
Genau, so ähnlich, dass man dann Karte gegen Box getauscht hat. Ja? Und dann, aber das hat total super funktioniert. Die Leute waren begeistert, die Cafés waren begeistert, es wurde richtig gut angenommen. Und wir dachten, krass, das läuft, ja. Und haben dann gesagt, okay, aber jetzt müssen wir, unser Geld geht zu Ende, jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da eine Einnahme draus generieren, damit es zumindest kostendeckend wird.
Ja? Klar, sonst funktioniert es nicht.
Genau, und irgendwie war das Tiffin-Projekt, hieß es früher, immer für mich auch ein soziales Projekt gewesen. Also ich habe das nie so richtig als Projekt angesehen, wo ich riesen Profit draus machen möchte, sondern eher knacke ich die Nuss, Müll zu vermeiden. Schaffe ich das auch zu etablieren? Das war so der Anreiz für mich, der mich immer getrieben hat. Und ja, und dann hat sich aber herausgestellt, als wir dann da so gewisse Gebühren und so eingebaut haben, das heißt, die Gastronomen mussten ein bisschen Geld für die Behälter, so eine Leihgebühr, die Endkunden sollten dann pro Tag eine Leihgebühr zahlen, haben die Gastronomen dicht gemacht. Die hatten dann irgendwie keinen Bock mehr, weil die meinten, ja, nee, wenn wir dafür zahlen müssen, dann haben wir nicht so eine Lust draus. Da haben wir gesagt, okay, was können wir machen? Haben uns zurückgezogen, haben am Konzept nochmal rumgefeilt und dann kamen wir vor 2 Jahren mit einem Pfandsystem raus, weil wir gesagt haben, in Deutschland kennt jeder Pfand. Flaschenpfand, ist überall Pfand. Auf einem Event kannst du dir eine Kaffeetasse mit 5 Euro Pfand oder so ausleihen und haben das Ganze auf Pfand umgestellt und das lief eigentlich bis vor einigen Monaten komplett per Pfand. Also du bist ins Restaurant, hast 15 Euro gezahlt und hast dann den Behälter bekommen und konntest das in einem beliebigen Partner wieder zurückgeben und deine 15 Euro zurückbekommen.
Wieso bis vor kurzem?
Genau, also bis vor kurzem, weil vor einem Jahr circa kam ja die EU-Richtlinie, die sagt Single Use, das heißt, wir wollen in Europa bewirken, dass weniger Plastik verwendet wird, dass gewisse Einwegartikel reduziert werden. Kennt ihr wahrscheinlich Kaffeecups, Strohhalme und so weiter. Und plötzlich sind Rahmenbedingungen entstanden, die natürlich dann dazu geführt haben, dass auch Mitbewerber auf den Markt gekommen sind.
Okay, klar.
So, und dann war natürlich plötzlich, waren wir nicht mehr die Einzigen, die das machen, sondern es gab Mitbewerber. Und einer unserer Mitbewerber, der hat dann einen relativ cleveren Ansatz gehabt, mit einer App das zu lösen. Das heißt, der Kunde muss nicht mehr 15 Euro zahlen, sondern nimmt das einfach mit, indem er einen QR-Code auf seiner App zeigt und das wird gescannt durch das Restaurant und so kann man die Ausgabe komplett bargeldlos machen. Und da haben wir gemerkt, okay, das ist eigentlich die Richtung, in die wir auch gehen müssen, weil die 15-Euro-Hürde, gerade wenn du zu zweit, zu dritt mal ein Essen mitnimmst, 45 Euro dazulassen, ist einfach zu groß. Mhm. Und haben dann relativ schnell Anfang des Jahres beschlossen, unsere eigene App zu entwickeln, haben nochmal richtig Geld in die Hand genommen, durch die Eco-Brotbox natürlich kofinanziert, weil es war ja auch ein Projekt innerhalb der Eco-Brotbox bis dahin, und haben dann eine App entwickelt, die genau das ermöglicht, dass man bargeldlos den Behälter in jedem Partnerrestaurant ausleihen kann.
Aber eine Sicherheit brauchst du ja trotzdem, weil sonst, ich überlege jetzt gerade, wenn ihr sagt, okay, unser altes Geschäftsmodell ist, wir machen eine coole, nachhaltige Brotbox für Kinder, damit das gesund ist etc., da hat ihr einen Preis X. Und ohne jetzt zu wissen, wie teuer das ist, aber mit 15 Euro kommt man jetzt meistens bei nachhaltigen, gesunden Sachen nicht ganz so weit. Da könnte ich mir doch einfach denken, okay, ich höre auf, das Brotbox-Ding zu kaufen und hole mir so einen Tiffin-Loop für einen 15er und dann habe ich irgendwann 10 so eine Dinger zu Hause. Das ist ja aber bei einem Pfandsystem nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung.
Genau, eigentlich schon. Bei dem alten System war es tatsächlich so, dass du eigentlich für 15 Euro die Box mitgenommen hast und dann auch die Box behalten konntest, weil du hast ja 15 Euro Pfand hinterlegt und wir hatten auch keinen Mechanismus, die Box wieder zurückzuholen. Und in der App ist es so jetzt, dass du 14 Tage die Box kostenlos nutzen kannst und am 15. Tag wird dir eine Summe von 20 Euro berechnet pro Behälter. Und die gibt es dann auch nicht mehr zurück. Also das heißt, das Geld ist dann weg.
Dann ist es gekauft und bewusst ein bisschen teurer, um die Hürde groß zu machen, dass man
etwas größer zu machen. Und wir haben natürlich auch einen Anreiz geschaffen, die Box auch wieder ins System zurückzuführen, weil wir wollen ja eigentlich, dass die Boxen im System bleiben.
Ja, Nachhaltigkeit entsteht ja durch möglichst langes Benutzen.
Genau, möglichst langes Benutzen und das zirkuliert und dass mehrere Leute davon auch profitieren, weil sonst muss man ja unendlich viele Boxen ins System reinschieben. Ja, und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil so eine Produktion von der Box kostet ja auch Energie.
Natürlich.
Und genau, und dass die Leute, die die Box wieder zurückbringen, den Vorteil haben, dass sie nächstes Mal, wenn sie die Box ausleihen, keine Frist mehr haben. Und somit auch nicht nochmal 20 Euro für diese Box, die sie einmal bezahlt haben, erneut bezahlen müssen. Einfaches Beispiel, du leihst dir eine Box, nimmst sie mit, die 14-tägige Frist verstreicht und dann sagst du, ach scheiße, ich habe es verpennt, ich war irgendwie im Ausland oder so, jetzt bringe ich sie aber trotzdem zurück, gibst sie wieder ab, dann hast du sozusagen eine Box Bonus und nächstes Mal, wenn du die Box ausleihst, dann wirst du nach 14 Tagen, werden dir nach 14 Tagen nicht nochmal 20 Euro berechnet. Das heißt, du hast denn eine längere Rückgabefrist oder kannst sie so lange behalten, wie du sie willst. Ja. Das ist sozusagen der Vorteil, wenn du einmal eine Box gezahlt hast, dass du nicht nochmal dafür...
Aber nur, wenn ich sie dann trotzdem zurückbringe.
Nur wenn du sie zurückbringst. Ja. Wenn du sie nicht zurückbringst, dann hast du sie.
Ja, ja, genau.
Dann die, die 20 Euro bezahlt. Hast du dann dafür bezahlt. Natürlich ist da immer ein Anreiz, wie du gesagt hast, auch eine Box zu behalten, wenn man die gleiche Box für viel mehr Geld auf dem Markt sonst kaufen müsste.
Bietet ihr die Box auch rein zum Verkauf an?
Also diese Box genau nicht, weil wir die auch speziell für das Tiffin-Projekt entwickelt haben. Und ich glaube auch, dass wir bei EcoBoardBox viel schönere Boxen haben, um zu behalten, dass der Anreiz, hier diese zu behalten, nicht so groß ist.
Das ist natürlich wirklich ein schmaler Grat, den ihr euch bestimmt auch überlegt habt. Wie schön darf es überhaupt sein, dass die Einbehaltungsquote, also wie hoch ist die? Trackt ihr das?
Bis jetzt vor der App hatten wir tatsächlich nicht die Möglichkeit, das zu tracken. Und die App eröffnet uns natürlich da viel mehr Möglichkeiten, solche Auswertungen genau erfahren zu können und zu sagen, okay, wie viele Boxen werden überhaupt behalten? Ja? Oder wie rotieren die Boxen zwischen den Restaurants und wie funktioniert das in der Community? All diese Daten können wir natürlich jetzt auswerten.
Das ist super spannend. Und ja, wie hoch ist die Einbehaltungsquote? Habt ihr es schon getrackt?
Wir haben ja mit der App erst gerade gestartet. Also wir haben noch keine Werte. Aber ich kann historisch sagen, von den ganzen Systemen, die wir davor gefahren sind, bringen die Leute eigentlich ihre Behälter häufig wieder zurück. Also auch, wo wir kein System hatten, wo die Leute was zahlen müssen, haben die, weil die damals teilgenommen haben, die haben ja den Gedanken,
die haben das verstanden, glaub,
die haben das System verstanden und die wollten ja auch was verändern und die hatten gar kein Interesse jetzt, die Box irgendwie zu behalten. Ja. Und wir hoffen, dass das hier auch so ist.
Habt ihr jetzt für das Thema nochmal externe Investoren, um mal den Unternehmer trotzdem anzusprechen, nochmal gebraucht? Oder ist das jetzt trotzdem dein alleiniges Unternehmen und du gründest jetzt noch ein neues Unternehmen daraus aus? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wir haben ja EcoBoardBox, das hat sich ja mit der Crowdfunding, mit den Stiftungsgeldern ja nicht getan. Da ist viel mehr Geld reingeflossen, die bis jetzt über die EcoBoardBox gelaufen ist. Und wir wollen jetzt aber die Tiffin Loop auf eigene Beine stellen und haben deswegen kürzlich, also im Mai, glaube ich, ein Spin-off gemacht und die Tiffin Loop GmbH gegründet, um da auch einen Start-up-Charakter wieder reinzubringen und von vorne anzufangen und auch ja, mit Investoren auch zusammenzuarbeiten, weil es ist ein investitionsintensives Projekt, anders als EcoBoardBox von der Natur her. Und vor allem, es ist auch ein größerer Wettbewerb da. Das heißt, der Zeitfaktor ist hier wichtig. Das heißt, man muss schnell Marktanteile auch gewinnen. Und daher sehe ich das als notwendig, da auch Investoren reinzuholen bei der Tiffin Loop GmbH.
Wie viele Standorte nutzen euer Produkt aktuell, also Gastronom?
Also derzeit sind unsere Standorte noch sehr eingeschränkt. Also wir haben im Pfandsystem ca. 50 Gastronomien gehabt in Köln, Berlin und Hamburg. Die führen wir jetzt gerade in das neue System über und stellen gerade aber an verschiedenen Standorten in Deutschland, in Großstädten Frankfurt, Hamburg, Köln und Berlin, sogenannte Community Manager ein, die Aufgabe haben, neue Restaurants auch ins Boot zu holen.
Wann kommt Dresden, unsere Heimat?
Ja, wir können sofort loslegen.
Also.
Ihr könnt alle Botschafter sein.
Du hast die Kamera, du hast die Reichweite, das ist jetzt deine Chance.
Also, dann geht diese Botschaft an Dresden und an alle, die Müll vermeiden wollen, die Plastik vermeiden wollen. Spricht eure Lieblingsrestaurants an, eure Lieblingsgastronomen und richtet ihnen aus, dass es ein Mehrwegsystem gibt, das genau Plastik vermeidet, Müll vermeidet und allen die Möglichkeit gibt, ja, und unsere Umwelt, unsere Gesundheit zu schützen. Und Tiffin Loop bietet euch die Möglichkeit.
Super. Also zuschlagen in Dresden könnte noch Pionier sein. Da kann man immer sagen, ich war der Erste. Das ist immer viel wert, wenn man hinten raus die Geschichte dann erzählt. Zum Geschäftsmodell muss ich trotzdem noch kurz verstehen, gerade wenn wir jetzt hier die Werbeeinblendung machen. Wer profitiert wovon? Also na klar, ihr habt natürlich einen Benefit oder eine Einnahme, wenn mal eine Box verkauft wird, was ja aber eigentlich nicht der Sinn ist. Was ist das Geschäftsmodell
für genau, euch? Genau, also für uns ist das Geschäftsmodell folgendes. Wir haben die Behälter, die wir vorfinanzieren, und diese Behälter stellen wir Gastronomen und Gastronominnen zur Verfügung, kostenlos, und diese zahlen an uns eine Pay-Per-Use-Gebühr. Das heißt, pro ausgegebenes Essen berechnen wir den 25 Cent und das entspricht ungefähr dem Preis eines Einwegbehälters. Und darüber finanzieren wir die Boxen über einen gewissen Zeitraum. Und klar, natürlich ein gewisser Prozentsatz behält die Box.
Das Geschäftsmodell ist es ja aber trotzdem zuträglich.
Genau, halt nicht, das ist zusätzlich. Ja. Und wir haben für die Menschen, die keine App nutzen möchten, eine Tiffin-Card. Und die entspricht sozusagen der Pfandgebühr und kostet 20 Euro. Die Tiffin-Card kann man in der Gastronomie erwerben. Die Gastronomen bekommen diese Tiffin-Cards von uns kostenlos gestellt. Kennt man, wie diese ganzen Karten, die man im Supermarkt Geschenkkarten kaufen kann, die sind so wertlos. Erst wenn man sie aktiviert, bekommen sie einen Wert. Das heißt, immer wenn ein Gastronom so eine Tiffin-Card an einen Endkunden für 20 Euro verkauft, wird sie aktiviert. Und der Unterschied zwischen der Karte und der App ist, dass man mit der Karte nur eine Box mitnehmen kann und mit der App bis zu 10 Boxen kostenlos mitnehmen kann. Die Karte ist dafür aber übertragbar, komplett anonym. Man muss keine Daten hinterlassen, man muss kein Handy dabei haben, sondern man kann die Karte einfach nutzen und auch verschenken.
Ich wollte gerade sagen, erfüllt ja eigentlich das Ziel einer Geschenkkarte letztendlich ja auch, aber dann darf man nur alleine essen gehen. Also deshalb mit App oder zwei Karten kaufen, sonst genau. Kann man niemanden einladen. Das klingt auf jeden Fall spannend. Wie viel Budget braucht ihr jetzt noch? Oder wie viel habt ihr schon eingesammelt? Gibt es schon?
Also so eine grobe Größenordnung, was wir zurzeit brauchen, ist als Investition so circa eine halbe Million. Das bräuchten wir jetzt in der Startphase.
Und müsste ja jetzt eigentlich im Zahn der Zeit die Leute Schlange stehen.
Was müssen wir nochmal?
Müssten die Investoren ja Schlange stehen für die Idee bei dem Thema und bei der aktuellen...
Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, in jedem Fall. Für uns ist aber natürlich auch ganz, ganz wichtig Profil der Investoren, weil wir sehen in dem, was wir tun, eine Sinnhaftigkeit, eine sinnstiftende Tätigkeit. Und wir sind natürlich auch daran interessiert, nicht kurzfristig Profit zu machen. So sollten es auch nicht unsere Investoren sein. Und wir streben eher an, dass wir eine nachhaltige Lösung auch nachhaltig etablieren wollen, sodass wir dazu beitragen können, tatsächlich, dass Müll und Plastik reduziert wird und nicht, dass wir in 5 Jahren irgendwie eine Excel-Strategie planen und das Ganze irgendwie verkaufen wollen und das Ganze dann letztendlich zweckentfremdet wird oder eingestampft wird oder was auch immer.
Du hast mir im Forecast so schön das Wort Purpose-Unternehmen um die Ohren geschmissen. Also das passt dann wahrscheinlich dafür, dass halt der Sinn über dem Profit steht, was ich ganz spannend finde, was glaube ich auch immer mehr in der aktuellen Situation Anerkennung findet. Und es klang aber so, es wäre ja auch für Investoren noch offen und noch auf der Suche, also da gerne euch an Mustafa wenden, wenn ihr dort den Weg mit begleiten möchtet. Sehr spannend. Habe ich noch was vergessen, was diesen Prozess ausmacht oder wo du sagst, das ist ganz besonders an eurer Idee? Ihr seid jetzt 4, 5 Leute, hast du glaube ich mitgenommen, 3 Leute, irgendwie sowas in der Größe, den du das jetzt neu aufziehst?
Genau, also wir sind derzeit in Tiffin Loops 3 Angestellte. Das Team vergrößert sich. Wir haben viele Stellenausschreibungen. Also auch da natürlich ein Appell an alle, die sich interessieren, bei uns bei Tiffin Loop zu arbeiten. Wir haben verschiedene Positionen. Auch in Dresden kann man natürlich als Community Manager tätig werden und neue Restaurants akquirieren. Genau, und ja, was wäre noch wichtig, was uns unterscheidet und was ich gerne hervorheben möchte, dass wir das einzige System sind, was plastikfrei ist, weil ich das mit meinem Gewissen eigentlich nicht vereinbaren kann, wenn ich losgehe und Müll vermeiden möchte und Plastikmüll vermeiden möchte, dass ich mit einem Plastikbehälter um die Ecke komme, der dann letztendlich doch einen Lebenszyklus hat von vielleicht 500 Anwendungen und dann irgendwo auf dem Müll landet. Und wir wissen, dass Plastik nicht 100% recycelt wird, dann irgendwo ins Ausland exportiert wird und letztendlich in den Weltmeeren landet. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Literatur, brauche ich nicht auszuholen.
Klar, eins der größten Herausforderungen unserer Zeit, was es damit angeht. Super spannend. Mustafa, wir haben immer noch den dritten Punkt und ich glaube, dein Lebensweg ist dort ein sehr interessanter. Ich würde dich gerne nach deinen Abkürzungen fragen, nach deinen Advices für jemanden, der vielleicht an einem ähnlichen Punkt auf deinem Lebensweg stehst, wo du heute stehst. Du wirkst sehr ausgeglichen, sehr ruhig, sehr souverän in der Situation und auch ganz, ganz entspannt, trotz sehr toller Zahlen, die dort sind und trotz dem großen Thema, was du vor dir her schiebst. Ich denke, da gibt es einige, die sich davon was abschneiden können. Was würdest du gerne jemandem mitgeben, der vielleicht am Anfang seiner Reise steht?
Ich glaube, ganz wichtig war für mich, also man gerade natürlich, wie du auch vorhin gesagt hast, wenn man so einen Ingenieurs-Background hat, wo nicht 25 gleich 49,5 sind, ist das Problem, dass man oft das einem zur Hürde wird, weil man denkt, man muss alles komplett planen, bis ins kleinste Detail und ist manchmal auch zu perfektionistisch und wagt aber den Schritt nicht, das umzusetzen. Also deswegen kann ich jedem nahelegen, geht so früh, wie ihr könnt, auf den Markt. Also das heißt, geht in Kontakt mit Kunden, geht raus, führt Gespräche. Man kann ganz viel im stillen Kämmerchen planen, aber die Realität sieht anders aus. Und ein Plan ist ein Plan, aber der ist dafür da, immer wieder neu angepasst zu werden auf die neuen Gegebenheiten. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache für mich auch gewesen. Und ich merke jetzt manchmal auch immer noch, man ist ja dann also als Geschäftsführer manchmal so, entfernt man sich vom Markt, weil man Mitarbeiter hat, die das übernehmen teilweise. Und immer wieder, wenn ich die Gelegenheit habe, in Kundenkontakt zu gehen oder irgendwo hinzufahren, mit den Kunden eins zu eins zu sprechen, wie sehr ich davon profitiere. Also das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Also einfach loslegen, nicht zu lange warten, weil den perfekten Plan gibt es nicht.
Und den perfekten Zeitpunkt wahrscheinlich dann noch umso weniger.
Ja.
Willst du deinen Gedanken erst zu Ende führen?
Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Und den würde ich gerne den Zuhörern oder Zuschauern mitgeben. Was mir vielleicht auch noch wichtig ist, dass man oft immer sich mit anderen vergleicht. Also man macht immer einen Benchmark und denkt, boah, die haben es ja so weit geschafft oder die Konkurrenz ist jetzt schon so weit, so schnell. Und oft sieht es von außen mal so ein bisschen anders aus. Ne? Solange man nicht drin steckt, weiß man nicht, was bei denen auch abgeht. Ja? Manchmal ist da auch der reine Chaos und man denkt, die machen es viel besser. Am Ende des Tages kochen alle mit Wasser und man muss da auch sich nicht unnötig unter Druck setzen, sondern auch eher das als Ansporn sehen. Also, weil ich sehe immer Konkurrenz für mich als Ansporn und als Möglichkeit, auch jetzt als bei Tiffinoop oder bei dem Mehrwegsystem neue Mitbewerber auf den Markt gekommen sind, war ich froh, weil wenn man letztendlich über Purpose oder die Sinnhaftigkeit denkt, dann führt man natürlich gemeinsam viel schneller zum Ziel als alleine.
Dann würde ich dich gerne vielleicht noch fragen, vielleicht wollen noch viele einen Purpose-Ansatz, aber kommen über den kommerziellen Ansatz nicht hinaus. Wie kriegt man das am einfachsten hin?
Ja, ich, ich, Ich glaube, dass natürlich eine gewisse kommerzielle Struktur schon erforderlich ist. Man kann natürlich eine super Idee haben, die auch sinnstiftend ist, aber man muss natürlich was unternehmen. Und um was unternehmen zu können, braucht man natürlich auch Finanzmittel. Also von daher ist es an einem Punkt immer notwendig, entweder Eigenkapital, Bekannte, Freunde. Klar, immer wenn man fremde Leute reinholt, dann ist immer die Gefahr, dass man nicht mehr selbstbestimmt ist, dann teilweise für die Investoren arbeitet und nicht für den Sinn. Aber da ist es wahrscheinlich wichtig, wirklich mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, also ich habe nur mich darüber informiert, aber ich bin noch nicht so in die Tiefe eingestiegen. Die Purpose-Stiftung, die bietet da auch einen guten Leitfaden und geben auch Unternehmen, die diesen Weg einschlagen möchten, Beratung und auch haben einen Pool von Investoren, die genau interessiert sind, in solche Unternehmen zu investieren. Also schon ein bestimmtes Profil haben. Ja. Und das, da kann ich einfach nur sagen, einfach informieren und sich beraten lassen. Da gibt es sehr gute YouTube-Videos zu und Informationsmaterialien, an die man relativ einfach rankommt.
Großartig. Dann habe ich noch eine Frage, Mustafa. Was ist für dich Erfolg?
Was ist für mich Erfolg? Jetzt hast du mich. Ja, natürlich kann man Erfolg auf verschiedene Art und Weisen definieren. Also du kannst natürlich auf der einen Seite sagen, okay, wenn ich eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit habe, ist das für mich ein Stück weit Erfolg. Klar möchte ich wahrscheinlich für jeder andere, wenn ich irgendwann in Rente gehe, nicht von irgendjemand anderen abhängig sein, auch nicht jetzt vom Staat oder so und da eine gewisse Freiheit haben. Aber ich glaube, viel wichtiger ist mir, wenn ich zurückblicke oder meine Kinder mich irgendwann damit konfrontieren und sagen, Papa, was hast du beigetragen, dass ich dann denen in die Augen blicken kann und sagen kann, ey, ich habe an einigen Stellen versucht, mit anzupacken. Ist mir vielleicht manchmal gut und manchmal nicht so gut gelungen, aber ich denke, ich habe schon versucht, etwas Positives zu bewirken. Ja, und
das ist für mich, glaube ich, ganz wichtig. Das sind sehr, sehr tiefe Worte und sehr große Worte. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, am Anfang einer Reise
schon so groß, so weit und so tief zu denken, aber du hast uns auch gut vorgemacht, dass das eine Entwicklung ist mit vielen Abbiegungen und vielleicht auch mal eine Sackgasse, aber was nicht schlimm ist, warum man nicht aufhören sollte, den eigenen Weg zu folgen. Und dann kommt doch irgendwann der Punkt, wo man vielleicht den Horizont hat, darüber hinaus zu sehen, vielleicht bei dem einen ein bisschen eher, beim anderen ein bisschen später. Aber finde ich großartig. Schön, dass wir diese Seite kennenlernen durften und von dir so viel Input bekommen haben zum Thema Purpose, zum Thema Nachhaltigkeit. Also immer, wenn ihr irgendwo dann die Tiffin-Box seht unterwegs, dann könnt ihr daran denken, ihr habt das zuerst gehört und vielleicht in Dresden wart ihr der erste Laden, der das eingeführt hat. Ich würde mich freuen, wenn wir damit hier ein bisschen was bewegen können. Mustafa Demirtas, ich freue mich auf deine letzten Worte jetzt zum Podcast.
Ja, ich glaube, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen hier bedanken für die Einladung und das, was ihr tut, ist toll. Ich sehe einen großen Sinn dahinter. Ich glaube auch, Menschen einfach zu motivieren, etwas zu unternehmen, etwas zu bewirken. Und oft fällt uns das ja so schwer, weil wir denken, alleine ist es schwierig, was zu bewirken. Aber ich sehe einfach so viele mutige Unternehmer, auch gerade in Berlin. Ich kenne die Start-up-Szene hier in Dresden nicht, aber ich bin mir sicher, dass sich hier auch ganz viel tut in der Richtung. Zumindest habe ich davon gehört auch. Und das ist, finde ich, immer super ermutigend, dass die Leute sich trauen, die wildesten Sachen und die verrücktesten Sachen auszuprobieren. Und ich glaube, das bringt uns in der Summe einfach weiter. Und es ist einfach auch ein Try and Error. Viele Sachen, auch bei Tiffinoop, das ist wahrscheinlich nicht die finale Lösung. Wir werden da noch lange rumfeilen müssen, vieles verändern müssen. Und so ist es aber. Es ist einfach, wir tasten uns immer weiter und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert und müssen dann immer entsprechend nachjustieren. Und so funktioniert das Leben.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de.